Hi, Alex hier vom Recording of Arts Tone Studio. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge ging es darum, Dinge, die man im Studio nicht bringen sollte.
Und auch in der Vorbereitung nicht.
Gegen das Bildschirm klatschen zum Beispiel.
Oder falsche Passwörter oder keine Passwörter schicken.
Genau, so Windows Media Audio Files
bei Apple
verschicken. Ja. Und so, und heute haben wir gedacht, tun wir das ein bisschen spezialisieren in den Gitarrensoundbereich. Da ist ja der Tonio ganz fit drin, aber für alle die ihn noch nicht kennen, stelle ich einfach nochmal kurz vor.
Tonio vom Gitarren-Toni-Kanal auf TikTok, auf Instagram und auf YouTube. Und auf YouTube habe ich auch noch einen englischsprachigen Kanal, heißt Tonys Guitar Hangout. Da geht's vor allem um das, was wir heute machen, nämlich wie stelle ich Sounds vernünftig ein, welche Produkte gibt es dafür, welche Gitarren gibt es und was ist da so auf dem Markt, was man benutzen kann, um sich selber gut klingen lassen zu können oder halt auch eben nicht.
Und wenn ihr wollt, dass es richtig läuft und gut klingt, macht keinen Scheiß.
Ja, genau. Macht keinen Scheiß. Macht keinen Scheiß. Definitiv nicht.
Gitarrensound. Eine Folge, die ich schon sehr lange machen wollte.
So ein unerschöpfliches Thema. Ja. Wie viel Zeit haben wir, Alex?
30 Minuten, jetzt also nicht mehr ganz so.
Du bist aber, leise, ich rede, ja?
Ja, pass auf. Vorschlag. Wenn ihr wollt, dass es eine Spezial-Gitarren-Sound zweite Folge gibt, schreibt doch gerne in die Kommentare und haut uns direkt an, dass wir das machen sollen. Das war ziemlich geil, weil ich finde es ein sehr spannendes Thema. Ich gebe dir das Wort, Gitarren-Sound. Wie mache ich als Rock oder ich sage jetzt egal, Metal, Hip-Hop, Schlagerband jetzt vielleicht nicht so unbedingt, aber wie in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, Rock und Metal und so, wie kriege ich da eine vernünftige Vorbereitung hin und einen vernünftigen Gitarrensound im Studio beim Aufnehmen?
Im Studio beim Aufnehmen. Ich würde ganz grob sagen, mal so ganz grob umrissen, kenne deinen Sound. Wisse, welchen Sound du machen möchtest und wo du hinziehen möchtest. Also ganz konkret, da meine ich damit, wenn du jetzt zum Beispiel Foo Fighters-like Musik machen willst, dann wirst du vielleicht keinen Fender-Amp irgendwie mitnehmen, weil der viel zu dünn und viel zu dünn einfach klingt. Du wirst aber wahrscheinlich auch keinen Gojira Plugin nehmen, weil das ist völlig übersättigt dafür. Also wenn du jetzt zum Beispiel Foo Fighters-like Musik machen würdest, würde ich sagen, du nimmst dir irgendwie einen Marshall-Verstärker oder vielleicht sogar einen Mesa Boogie oder sowas in die Richtung Orange. Wenn du jetzt aber Slipknot machen möchtest, dann passt das Gojira Plugin zum Beispiel schon wieder sehr gut. Also erstens, du musst erstmal wissen, wo will ich hin? Was ist mein Sound? Was ist die Identität meiner Band? Was habe ich für eine Soundvorstellungen? Und entsprechend dem besorgst du dir dann dein Plugin, dein Quad-Cortex-Sound oder dein Profiler oder halt deinen echten Amp. Das ist schon mal so der erste Schritt. Mit dem gehst du in dein Studio zu Hause oder im Proberaum kannst du den einstellen, so wie das für dich am besten klingt. Und im Studio beschreibst du am besten vorab dem Produzenten so gut wie möglich, so klar wie möglich, vielleicht auch mit ein, zwei Soundbeispielen, ja, dass man zum Beispiel mal einen Track rüberschickt, der so ähnlich vom Gitarrensound ist wie das, wo du hin möchtest. Das beschreibst du dem Produzenten und sagst zu dem dann, können wir das so hinkriegen? Und in dem Moment, und das sage ich auch ganz klar und fair für die Bands, die bei dir ins Studio kommen, wird erstmal, bös gesagt, Klappe gehalten und den Produzent machen lassen. So. Und wenn dann nachher noch irgendwie Wünsche aufkommen oder Fragen oder Unsicherheiten, wo du dann sagst so, Moment mal, aber ich will doch Slipknot-Sound machen oder irgendwie klingt es noch gar nicht nach Slipknot mein Sound, dann immer mit dem Produzenten Rücksprache halten, weil du hörst in dem Moment viel, viel besser oder weißt, wie das dann nachher im Mix klingt, wenn du es quasi reindialst. Der Hobby-Gitarrist, der, sag ich mal, jetzt nicht professionelle Gitarrist, der regelmäßig im Studio ist, der weiß nicht, wie er einstellen muss, damit es nachher im Mix vernünftig klingt. Und da, deswegen, ja, halt, du machst deine Soundvorstellung, machst du transparent, besorgst dir die Sachen, die du dafür brauchst und dann im Studio gibst du das dann dem Produzenten und sagst, mach mal bitte.
Ja. Und ich bin da tatsächlich, also, finde ich sehr gut mit den Soundbeispielen und alles, was du gesagt hast, aber ich bin ein Fan davon, dass man das zusammen realisiert. Also, dass man das als Team realisiert und auch, dass ein Learning für den Gitarrist dabei ist. Also auch, natürlich muss der lernen, dass das Ego, und ganz oft haben Gitarristen, vor allem Lead- und Solo-Gitarristen, das Problem, dass sie ihr Ego abstellen müssen. Mhm. So, ich habe dir gerade an dem von CLA, dem Soundbeispiel, gezeigt, mit diesen 8, 9 Kilohertz auf den Höhen, wo du gesagt hast, das kann ja gar nicht funktionieren. Und das gemerkt, zack, geil,
und funktioniert doch. Und der Green Day-Song funktioniert, ja.
Offensichtlich. Ja, offensichtlich. So. Und das sind Punkte, und da muss man lernen, okay, Gitarre, wann wird eine Gitarre fett, wenn der Bass dazukommt?
Ja, der Bass macht den Sound fett, das ist richtig.
Das hat ein Kumpel von mir ganz gut mal gesagt, ein Basser wird dazu engagiert, um den Gitarristen gut klingen zu lassen.
Ich würde nicht nur sagen, der Bassist, ich würde sogar so weit gehen, dass umso besser der Schlagzeuger ist, umso geiler wird nachher der Gitarrensound. Ja. Weil diese ganzen Höhen, die du quasi drin hast, die man oft auch der Gitarre zuschreibt, so sag ich mal, so ab 9 Kilohertz, 10, 11 oder sowas, die ja eigentlich von dem Becken abgedeckt werden, die sich für den Zuhörer erstmal wie, das sind ja fette Gitarren anhört. In Wirklichkeit sind es aber die Becken, die noch weiter schwingen.
Mhm.
Und wenn du einen geilen Schlagzeuger hast, der das so gut abdecken kann im Arrangement, dass das alles quasi dann rund klingt, dann müssen die Gitarren eigentlich gar nicht mehr so viel dazu machen. Und untenrum setzt sich dann wieder der Bass rein. Und wenn der gut quasi in den Mix eingebettet ist, dann hast du dann noch eine Range von, keine Ahnung, 500 bis 8 Kilohertz, wo du dann halt sagst, okay, und in dem Bereich muss ich jetzt nochmal betonen, damit es halt sich gut im Mix anhört. Da geht es ja gar nicht so sehr um Fett oder nicht Fett, sondern wie du richtig gesagt hast, der Bass von unten macht Fett, die Bassdrum macht Fett von unten.
Ja.
Oben drüber sitzen die Becken und dazwischen habe ich eine Range, wo ich halt damit spielen kann, was funktioniert auch in Abhängigkeit mit der Stimme dann wieder.
Ja, was man nie vergessen darf, im Mix später an sich und auch Mastering vor alle Dinge stellt sicher, wie hört sich's auf dem Handy an? Das ist ein ganz anderer Wiedergabebereich. Frequenz wie Mamis Küchenradio oder so, ist komplett anders.
Mamis Küchenradio ist mittlerweile das Handy, aber ja.
Ist Mamis Handyradio.
Ja, genau.
Und du merkst halt, okay, wie funktioniert da der Sound?
Mhm.
So, und das musst du, gibt es einen einfachen Trick, wenn du in der DAW den EQ die Tiefen rausmachst und die Höhen rausmachst bis zur Mitte rein, dann hast du quasi den Handy-Effekt, wo du direkt im Studio nachhören kannst, wie das klingt. Und aber du musst halt schon den Sound designen, dass der auch überall funktioniert.
Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Mysterium von, ich will dir nicht zu nahe treten, aber von unserer Liga von Produzenten. Ich glaube, Chris Lord LG ist das völlig scheißegal, wie das auf Handy klingt.
Ich war in diesem Live-Mixing-Seminar drin, wo der war, und der hat gesagt, das ist ihm links, rechts, Hardpanning. Und gerade solche Sachen hier, 8, 9 Kilohertz in die Gitarren rein, 15 dB feuerfrei.
Mhm.
Wir saßen da auch erst alle da, das geht nicht. Das kann nicht sein. Das ist
kann nicht
schnell
funktionieren, ja.
Aber ich fand auch schön, wie du gerade reagiert hast, wo ich dir gezeigt habe, es funktioniert.
Ja, also meine Augenbrauen sind sehr, sehr weit nach oben geschossen.
So, ja, aber das sind genau diese Kleinigkeiten, und deswegen schafft man da zusammen. Und daraufhin habe ich auch den Gitarrensound so ein bisschen drauf ausgelegt, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme das SM57, das kennt jeder. Den Sound kennt wirklich jeder. Also das ist ja überall in den Gitarrensounds drin. Aber das V7 hat so einen eigenen Charakter. Und was alleine vielleicht jetzt nicht unbedingt geil klingt, aber im Dazumischen dann fett wird. Und wenn man da noch Raumsignale angibt und das DI-Signal, also das Rohsignal von der Gitarre mitnimmt, dass man reampen kann, kann man damit echt einen schönen Gitarrensound zusammenbauen.
Also ich bin auch ganz klar der Verfechter von, wenn du ins Studio gehst, spielst du Real Amps. Auch bei härteren Produktionen, also bei weichen Produktionen, sag ich mal so Edge of Breakup Sounds wie jetzt Arctic Monkeys oder sowas, wo es ein bisschen ruhiger wird manchmal auch, oder wo es sehr, wo mit nicht so viel Gain gearbeitet wird, wenn du, ja, wo du viel so Vox oder Fender Sounds oder sowas hast, da sowieso im klassischen Rockbereich, also alles von, sag ich mal, AC/DC bis Foo Fighters, klar, Da kommt für mich im Studio eigentlich nur Amps in Frage. Und selbst bei so High-Gain-Sounds, da reden wir gerade Gojira, Slipknot, Architects oder sowas, selbst da kommen die meisten Bands wieder darauf hin zurück, Real Amps zu benutzen. Ich mag Plugins. Plugins sind sehr, sehr hilfreich für zu Hause.
Ja.
Sie bilden sehr, sehr schnell was ab, was gut funktioniert für dich selber. Aber ich gehe auch in ein Studio, gerade weil ich diese Erfahrung möchte, von einem voll aufgedrehten Röhrenamp, abgenommen mit
es kommt
Mikrofon.
Auch, es kommt auch nichts an den voll aufgedrehten Röhrenamp. Oder
doch.
Ähnlich?
Doch, ja? Aber nicht im Studio.
Nicht im Studio,
live definitiv, zu Hause definitiv, kannst du nicht, also ich da würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass du live nicht hörst, ob das jetzt ein Real Amp ist oder ein Camper oder ein Quad Cortex. Und ich beleg's dir auch, wir hatten die erste Show damals mit Bouncing Betty und unser damaliger Labelchef kam dann danach zu uns her und meinte so, ich habe da hinten zwei Typen gesehen, die standen da hinten und die meinten so, ja, endlich wieder eine Band, die nur mit Real Amps spielt. Und dann sagte André, hey, guck mal, der eine spielt Camper. Und dann sagt der erste wieder, lass uns ein Bier holen gehen. So, aber in live zu Hause, ist völlig egal, was du benutzt, ab im Studio,
ja.
Nicht.
Ich meine, die Erfahrung ist auch für live, ich bin da selber auch Live-Tontechniker, ist es für den Mischer einfacher, wenn er mit digitalen Amps arbeitet.
Definitiv.
Weil der Gesang kommt einfach leichter und besser durch, wenn du das steuern kannst.
Und du kannst es besser teilen, ja.
Genau. Und das ist tatsächlich geil. Und halt, wenn du, das hat der Chris Basford, der Nickelback-Produzent, ganz gut gesagt, der hat gesagt, dieses Excitement, dieses eigene Sound-Ding, so. Ich glaube, du kriegst das wirklich nur hin, wenn du deinen eigenen Amp weißt, wie du den einstellst, wenn du den geil einstellst im Studio und wenn du den richtig schön mikrofonierst. Dieses kriegst du nur hin, wenn du das so machst, weil programmieren kann jeder.
Ich gehe sogar so weit, dass du nur geile Musik schreiben kannst, wenn du mal die Erfahrung gemacht hast, vor einer 412er mit einem Marshall oder welchen Amp auch immer drauf und dann mal voll aufgedreht in einem Raum einfach mal ein A spielen. Bam! Diese ganzen Internet-Gitarristen, diese ganzen Gitarristen,
ja,
weißt du, die würden, die haben, glaube ich, nicht verstanden, wie geil es ist, sich in den Raum reinzustellen, einen voll aufgedrehten Verstärker zu haben, bam, zu machen und damit mal ein fettes Riff zu schreiben. Deswegen machen die auch, weil die so viele Töne spielen müssen, damit sie überdecken können, wie scheiße dieser Sound ist. Aber wenn die einmal so einen Sound hören, wie bei dir im Studio, ein voll aufgedrehter Röhrenamp und einfach nur ein A und ein Dä, oder weiß der Geier was, dann merken die auch mal, aha, so funktioniert ja guter Sound. Und deswegen glaube ich auch, dass gut geschriebene Musik immer von Röhrenamps kommt. Auch wenn ich zu Hause jetzt nicht zwingend welche benutze, aber im Studio immer Go-To.
Ja, und es ist dieses Handgemachte einfach auch. Und es ist dieses sich damit beschäftigen und sich überlegen, okay, wie mache ich das? Plugin XY draufladen, sage ich, kann jeder. Ja, okay, du kannst diesen Gojira-Sound draufladen, super, toll. Bist jetzt kein Produzent,
nee.
Keine Ahnung. So, kannst du nicht machen. Ein Schlagzeug programmieren kann auch jeder. Also ein MIDI-Loop reinziehen und sagen, ich habe jetzt den Song produziert oder so. Aber wirklich einen Song arrangieren und zu gucken, was funktioniert am besten dafür.
Ja, und wo finde ich auch meine, sag ich mal, Frequenzlücken?
Ja.
Wo drehe ich jetzt 8000 Hertz plötzlich 15 dB rein?
Wir saßen alle da und haben gedacht, was zur Hölle ist da gerade passiert?
Ja.
Ähnlich wie du auch, wo du es gesehen hast in dem Video, wo er die 9K rein, sogar 9K reingedreht hat. Mhm. Natürlich hat er noch so ein bisschen was gemacht, aber das ist CLA und das ist nicht irgendjemand.
Ein wichtiger Punkt, der mir immer wieder auch auf dem Herzen liegt, wenn ich mich mit Gitarristen unterhalte, ist, dass wenn du hörst eine Aufnahme an, jetzt zum Beispiel Green Day, Boulevard of Broken Dreams oder AC/DC, Highway to Hell oder sonst irgendwas, und du hörst zu und du sagst, ich will, dass es klingt wie dieser Sound. Was Menschen oder was Gitarristen dabei oft vergessen, die damit noch nicht viel Berührung haben, ist, dass sie ja eigentlich das postbearbeitete Signal hören. Mhm. Das heißt, du kannst gar nicht beurteilen, wie der Verstärker in dem Moment geklungen hat, weil du hörst ja das voll verarbeitete Signal. Selbst wenn du dir die Stems anhörst, die du mit AI oder irgendwas rausrechnen kannst, hörst du ja immer nur das voll verarbeitete Signal, wo Kompressoren drauf liegen, wo ein EQ drauf liegt, wo durch diverse Chains gegangen ist, der gemastert ist und so weiter und so fort. Und dann zu sagen, ich will das haben, bedeutet ja eigentlich nur, Ich möchte, dass es im gemasterten Modus nachher so klingt. Das bedeutet nicht, dass ich mein Amp so einstelle, dass es gleich in dem Moment, wo es aufgenommen wird, so klingt.
Ja.
Also das, den Prozess, da musst du ja so ein bisschen wieder zurückgehen und sagen so, okay, welchen Sound kann ich einstellen, damit es nachher so klingt?
Ich habe jetzt Anfang nächsten Jahr eine Produktion mit einer Metal oder mit einer, oh Gott, nicht Metalcore, aber wir nennen es Alternative Metal, sagen wir mal so.
Okay.
Das kann man, glaube ich, ganz gut. Die wollen so in den Electric Callboy Sound gehen.
Also völlig überkomprimierte Schlagzeuge, viel Synthes und quasi keine Gitarre.
Ja, doch schon. Also, okay. Die sind schon so Gitarren-Sound-Fans, aber da habe ich gesagt, pass auf, frag doch mal ChatGPT, was für Amps die benutzen.
Oder schau ein YouTube-Video, ja.
Oder okay. Schau ein YouTube-Video. Ja. Aber find doch mal raus, wenn du den Gitarren-Sound willst, wie du in der letzten Folge schon gesagt hast,
ja.
Find raus, was spielen die, was holen die und dann, aha, gar nicht so dumm, was für Gitarren haben die und so. Mhm. Und dann haben die überprüft, ja. Hey, die haben sogar einen Großteil davon schon, können die schon besorgen. Also nehmen die das mit. Und dann haben sie gesagt, das ist ja ganz cool, muss ich darauf vorbereiten. Ich so, ja, genau, das ist Vorbereitung.
Ja, ja.
Das ist, ich will diesen Gitarrensound von XY, also mach keinen Scheiß.
Mach keinen Scheiß, mach das, was ich dir sage.
Genau. Und
analysieren. Du bist nur die Maschine, die zusammensetzen muss, ja. Alex. Sonst hast du keinen Job.
Aber du musst halt analysieren, was nimmt denn mein Vorbild oder wie will denn der Vorbildsound, wie ist der
ja.
Und wie komme ich dahin?
Ja.
Frag dich das selber, analysier das mal. Du kannst ja nicht einfach nur ins Studio gehen und sagen, ich nehme jetzt mal irgendwas auf. Mhm. Das wird scheiße.
Und du sollst keinen Scheiß machen.
Und du sollst keinen Scheiß machen.
Richtig.
Und Scheiße hat ja der Jonas gesagt, muss er nicht pfeilen, also muss er nicht.
Muss er nicht biepen.
Ja.
Scheiße, scheiße, scheiße.
Scheiße, scheiße, scheiße.
Was bitte? Das wäre unnötige, scheiße. Richtig, genau.
Wenn ihr das nicht scheiße findet, schreibt doch Jonas, du bist cool, als Hashtag rein, dass er das auch sieht. Ich verlinke den dann auch noch
im Podcast. Außerdem ist Jonas cool.
Ja.
Eigentlich sollte Jonas hier sitzen und nicht wir zwei.
Nee, ich mache noch irgendwann so eine Spezialfolge mit, was man nicht auspiepen sollte. Dann ja, genau. Oder so da.
Wir machen eine Folge, wo eigentlich nur gepiept ist und du einfach zwischendurch einfach mal der
Scheiße.
Sound.
Piep, 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 piep. Oh, okay. Ja.
Aber ja. Mal back zum Thema.
Back to Gitarren.
Also ich finde, es ist auch immer ganz, ganz abhängig davon, welchen Stil du machen willst, was du benutzt, auch an Equipment. Aber unabhängig vom Equipment, was du mitbringst.
Keine Les Paul.
Finde ich fair, weil die meisten Sounds, die wir hören auf Platten, die vermeintlich von der Les Paul kommen, also ich nehme jetzt mal die Appetite for Destruction von Guns N' Roses als Beispiel, ist so gut wie alles auf einer Telecaster gespielt. Fast alle Sounds, sag ich mal so, pre-90er Jahre, die man vermeintlich einer Les Paul zuordnet, sind auf einer Telecaster gespielt. Und das hat auch einen ganz einfachen Grund. Dieser Pickup, der da drin ist, die Single Coils, die haben zwar weniger Output, aber damit haben sie halt auch mehr Headroom. Und du willst Headroom in deinem Mix haben.
Ja.
Damit es halt schön weit und laut klingt. Und umso weniger Output deine Gitarre hat, umso mehr Headroom hast du quasi im Amp drin.
Meine Kinder schön mitlesen und aufschreiben.
Genau.
Und wenn ihr wollt, dass es läuft.
Mach keinen Scheiß. Und benutzt keine Les Paul. Ich mag Les Pauls. Ich habe live selber schon Les Pauls gespielt, bei Bouncing Betty zum Beispiel. Aber das Problem ist, dass sie meistens viel zu überkomprimiert klingen.
Mhm.
Und dann sitzen sie nicht mehr im Mix drin. Gitarren mit P90 Pickups funktionieren immer sehr, sehr gut, wenn du Rocksounds machen willst. Single Coil Gitarren. Ich bin eher der Tele-Typ, aber es gibt auch Leute, die spielen viel Strats oder sowas. Das funktioniert immer sehr gut in Kombination mit einem JCM 800 von Marshall oder sowas. Perfekte Rocksound-Kombi.
Was ganz, 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 ganz...
Wenn du dann noch spielen kannst.
Ja, und das ist sehr wichtig. Also, wenn du gute Gitarrensounds machen willst, lern spielen.
Ja.
Und stimm deine Gitarren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Nee, das finde ich völlig überbewertet.
Ich lasse sogar mittlerweile nach jedem Take die Gitarren stimmen.
Ja.
So, weil
ja. Ja.
Es ist einfach, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn du ein perfektes Solo einspielst und es leicht verstimmt ist und man es dann nicht nehmen kann.
Du merkst es vor allem, wenn du Gitarren Double Tracks dann. Also du machst eine Hauptgitarre, ich mache bei mir meistens nämlich eine Hauptgitarre auf, die mache ich rechts, links mit unterschiedlichen Pickups, also zum Beispiel, dass ich auf der linken Seite auf dem Steg-Pickup spiele, auf der rechten Seite spiele ich auf dem Neck-Pickup, dass du einfach, dass es nicht komplett gleich ist so. Und dann machst du nochmal eine Gitarre, die ein bisschen weiter außen sitzt, zum Beispiel auf 90 Panning rechts, links. Und wenn du dann eine Gitarre hast, die slightly verstimmt ist, und dann die nächste Gitarre hast, die slightly verstimmt ist, und dann double trackst du das alles und irgendwann kannst du es dir nicht mehr anhören, weil es einfach nur noch fies klingt. Und also gerade so im Double-Tracking, da ist unglaublich wichtig, dass viel, 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 viel gestimmt wird.
Präzise und viel stimmen. Und nimmt, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nimmt für Bass, Gitarre, nimmt für die Instrumente das gleiche Stimmgerät. Legt ein Stimmgerät fest, das ihr am Anfang verwendet, alle, und nutzt es dann für die Instrumente, weil es kann auch sein, dass die untereinander so ein bisschen, oder? So eine Differenz haben.
Ja, also mache ich zu Hause auch. Ich habe für alles das gleiche Stimmgerät. Das, am besten eins, das quasi verbunden ist.
Der Gerät.
Ja, genau. Also nicht irgendwie so Clip-on-Dinger oder sowas. Bitte nicht irgendwie, welchen ich normalerweise nehme, ist der weiße von TC Electronics, der, wie heißt der?
Ja, ich habe von Brainworks das Plugin, das nenne ich der Gerät.
Okay, ja.
Das ist so präzise und genau, die Gitarristen bei mir hassen das, weil das sehr genau erkennt, wie die Gitarre gestimmt ist. Mm. Und die sitzen dann sehr lange beim Tuning, aber dafür ist es dann sehr geil am Ende. Mm. So. Und da nutze ich das als Instanz quasi dazu zum Stimmen.
Gitarre bunt reinmachen?
Gitarre bunt reinmachen. Auch den Bass bunt reinmachen. Auch dich selber bunt reinmachen. Mm-hmm. Das und ist ganz Scheiß wichtig. Machen. Und keinen Scheiß machen. Und das ist ganz wichtig und vor alle Dinge keinen Scheiß machen, ist ganz wichtig.
Und tunen, 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 tunen.
Ja.
Und also 50% der Zeit, die du aufnimmst, tunest du.
Ist tunen. Und vergiss nicht das verdammte Tuning. Tuning ist
am besten auch das richtige Tuning. Also wenn dein Song in Drop D ist und du die ganze Zeit in E spielst und dich dann wunderst, dass es nicht funktioniert.
Hatte ich auch schon.
Ja, echt jetzt?
Hatte ich auch schon.
Wie geil.
Hatte ich auch schon.
Kommt der Bassist. Was nimmst du normalerweise zuerst auf? Bass oder also Gitarre?
Normalerweise mache ich tatsächlich ganz klassisch erst Schlagzeug, dann Bass, dann Gitarre. Mhm. So, ich will erst, dass die ganzen Rhythmus Sachen, also diese ganzen Schlagzeug und tiefen Sachen drin sind und dann Rhythmusgitarre und dann, das muss ich wirklich auch, weil ich finde, Rhythmusgitarren sind ultra wichtig.
Ja.
So, die unterschätzen ganz viele, aber die müssen in einer guten Rockproduktion müssen die funktionieren. So, und
hör dir AC/DC an.
Ja. Und ich mach's tatsächlich auch mittlerweile so, wenn ich eine EP oder ein Album oder so mache, dass ich wirklich gesondert erst das komplette Schlagzeug aufnehme. Dann extra den Bass aufnehmen, aber mit Pause dazwischen drin, also dass man nur Kopf für Bassgitarre hat und dann, dass man sagt, ein Wochenende oder so nur die Rhythmusgitarren, weil, wie du sagst oder gesagt hast mit dem Hin- und Hergestimme, dass du da nicht blöd wirst und dass du wirklich deinen Kopf sagst, oh, ich bin jetzt bei Rhythmusgitarre. Mhm. Und wenn du sagst, okay, dann bin ich da fertig mit Pause, Leadgitarre und Solo.
Ja.
Einfach, dass du wirklich gezielt mit Pausen dazwischen dich auf diese Parts konzentrieren
deine
kannst.
Deine Ohren brauchen irgendwann die Pause, weil sonst hörst du dich platt und dann wird dein Ohr müde und alles über...
Nicht nur Ohren, sondern auch Finger.
Ja, ja, klar.
Finger, also das ist die Erfahrung, dass die meisten an den Fingern rumheulen, dass das irgendwann wehtut und so. Und du brauchst einfach, du musst raus, du musst, wenn es halt nicht mehr geht, geht's nicht mehr. Aber deswegen diese Blockweise, ganz gut, dass man sich auf diese Einzelparts konzentrieren kann.
Ja.
Viele machen den Fehler, die machen alles durcheinander irgendwie. Und so wird es dann halt auch irgendwie. Und ist dann scheiße. Deswegen wirklich konzentrieren auf die Parts. Immer stimmen auf die Parts. Gitarren mitbringen ist ganz wichtig.
Stimmung.
Stimmung. Ich schreie auch immer das bei uns in Inside. Stimmung. Ich mache immer Stimmung. Und dann alle, hey!
So. Der Klassiker.
Der Klassiker. Und da geht es dann immer durch. Und ja, und halt auch wirklich zum Thema zum Beispiel Effekte oder so. Ich frage dann auch die Bands, gibt es Effekte, und es gibt ja manche Effekte von den Gitarren oder Hall, keine Ahnung, ein Bandhall oder was weiß ich, irgendwie sowas, das so wichtig ist, dass man das rekorden muss. Und wenn das ja ist, dann stimme ich dazu, dass man das rekordet, aber man es nicht programmieren kann. Oder wenn man es programmieren kann, nehme ich eigentlich ohne Effekte auf.
Auch Solos?
Auch Solos. Solos programmiere ich Effekte nach. Es sei denn, die sind so wichtig. Also du sagst, die kann man so schwierig nachprogrammieren.
Also ich tue mich da ein bisschen schwer mit, damit, muss ich sagen.
Ja.
Ich spiele eigentlich immer mit Effekten ein, weil es auch was fürs Spielgefühl macht, wie du was spielst, wenn du Effekte drauf hast oder nicht. Gerade zum Beispiel ein Delay. Also wenn ich ein Solo ohne Delay spielen würde, getragenes Solo à la Gary Moore jetzt zum Beispiel, ohne Effekte, boah, nee.
Ja, die programmiere ich dir beim Recording drauf.
Dass okay, also du hast den Live-View, ich kann es dann schon mithören.
Das Schöne ist, ich kann, ohne das aufzunehmen, dir Effekte draufgeben, dass du es hörst.
Okay.
Und die sind nicht in der Aufnahme drauf.
Okay, dann würde ich dem zustimmen.
Ja.
Dann würde ich dem zustimmen. Aber für mich selber, ich brauche immer fürs Spielgefühl einfach ein bisschen
Effekt. Das ist das Coole, dass man praktisch dem Musiker seinen eigenen Mix so geben kann, was er braucht.
Monitoring.
Und ich kann das später deaktivieren oder vielleicht auch, wenn man sagt, hey, das ist eigentlich gerade so gut programmiert jetzt schon, dann nehme ich später im Mix rein und bin dann faul. Warum nicht, wenn es funktioniert, ist ja geil. Und dann kann man da ganz cool arbeiten, weil das mit dem Pult, wo ich habe, und mit dem Nuendo ist mittlerweile so geil, dass ich da einfach Projekte oder Effekte und so Zeugs während dem Recording auf niedriger Latenzzeit draufrechnen kann.
Mhm, schön.
Und das ist halt geil.
Ja. Dann hast du trotzdem für denjenigen, fürs Spielgefühl, hast du dann einfach alles da. Weil, also gerade beim Einspielen, finde ich, ist es ultra wichtig. Wie ist das Spielgefühl da? Fühle ich mich wohl? Auch beim Instrument selber. Du merkst es sofort, wenn jemand eine Gitarre in der Hand hat, auf der er sich wohlfühlt, auf der er schon viel gespielt hat. Oder halt eben dann irgendwie was in der Hand hat, wo er denkt, oh, ich komme damit gar nicht klar.
Ein wichtiger Punkt ist bei den Backup-Gitarren, habt ihr auch mal in der Hand gehabt. Nicht, dass wenn dann irgendwie sagt, okay, man nimmt jetzt die Backup-Gitarre, also das ist ja komplett anders, kann ich da drauf überhaupt spielen oder so? Weil ich mache es ganz gern so, linke Seite mache ich mit der Hauptgitarre zum Beispiel und die rechte Seite gerne mal mit einer anderen Gitarre probieren, wie das klingt. So, wenn das funktioniert und wenn die Gitarren passen. Oder halt dann auch, wenn man dann die Doppelungsgitarren machen, obendrauf oder so, wieder mit anderen Instrumenten arbeiten. Einfach, dass man mal guckt, wie klingt das, wie harmoniert das zusammen und so. Ich bin einer, der gerne experimentiert und guckt, was da passiert. So, damit.
Was ich auch gerne noch mache für zu Hause, ist gerade mit den Gitarren so ein bisschen, ich nenne es Ear Candy bei mir zu Hause, dass du hast eine Hauptgitarre und die doppel ich manchmal, aber nicht immer. Es kommt drauf an. Also in Refrains zum Beispiel würde ich sie dann wieder doppeln, wenn du voll durchgeschlagene Akkorde hast. Aber zum Beispiel jetzt für eine Strophe, dass du nur mal eine kleine Melodie auf ganz weit rechts oder noch mal so ein bisschen leicht angeschlagene Akkorde oder ganz hallige Akkorde oder nur Melodiespiel irgendwie auf der linken Seite hast, dass es ein bisschen spannend bleibt. Also eine Band, die ich da halt immer wieder quoten kann für gerade solchen Ear Candy und wie kreativ man mit Gitarrenarbeit arbeiten kann, ist Arctic Monkeys.
Ja. Ich nenne es den Linkin Park-Effekt, was ich ganz gern mache. Ich mache links und rechts und mache eine in die Mitte. Und bei der Mitte tue ich dann zum Beispiel sagen, ich spiele nochmal diesen Riff drüber mit einem neuen Sound. Und es gibt, ich weiß nicht, was der Fachjargon ist, ich sage dazu Ostinato, ob das so nennt sich, kann ich nicht sagen, aber es gibt den Grundton des Songs. Und wenn du den oben an der Gitarre von der Melodie her rhythmisch spielst, also so eine kleine Rhythmik einbaust, eine kleine Varianz einbaust, kannst du in der Hook oder im Refrain eine Spannung einbauen, wenn es ganz leicht im Hintergrund drin ist. Wenn es zum Beispiel in einen Solo-Part überleitet oder so. Und ich bin gern so, ich experimentiere da gern so rum beim.
Was du auch mal probieren kannst, ist, wenn du quasi die Hauptgitarren rechts, links im Mix hast und dann die Akkorde gedoppelt nochmal oben drüber legst, aber in einer anderen Lage gespielt. Also, dass du zum Beispiel eine Umkehrung spielst davon, von einem Akkord, oder die einfach nochmal eine Oktave höher spielst.
Ja.
Ist auch spannend, hab ich auch schon mal probiert, quasi auf der rechten Gitarre dann einfach die Oktave drüber zu legen und auf der linken Gitarre dann eine Umkehrung vom Akkord zu spielen. Und dabei, das macht das Soundbild dann einfach viel, viel, viel breiter und viel, viel schöner.
Und das ist das Schöne, was ich so liebe. Der Jonas hat mir gesagt, dass wir zu langsam schon wieder beim Ende der Folge sind.
Okay.
Ja, dann wurde ausgebuht.
Buh! Wir wollen weiterreden.
Ja, Aber wenn ihr natürlich, wenn ihr hören wollt, wenn ihr nochmal so eine Gitarren-Spezialfolge machen wollt, schreibt doch in die Kommentare. Jonas, mach doch mit dem Alex bitte eine zweite Gitarrenfolge. Aber ich glaube, es ist zu langer Hashtag.
Zu langer Hashtag.
Ja.
Und dann schreibt er, wir wollen mehr Tonio.
Mehr Tonio, genau. Hashtag mehr Tonio. Und Gitarren sind geil.
Genau.
Also ist der zweite Hashtag, den ihr schreiben könnt. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber das, genau, das ist das, was ich so lieb im Studio mit den Künstlern zusammenzuarbeiten, weil das sind so Inputs, die jeder voneinander geben kann, dass später eben das Endergebnis so ist, wie es ist.
Ja.
Und das ist Studioarbeit und das ist geil. Und traut euch, macht und nehmt eure Songs auf und macht es gescheit und nicht irgendwie scheiße daheim.
Macht keinen Scheiß, ja.
Wenn ihr wollt, dass es läuft, macht keinen Scheiß.